Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen. Jetzt war das eine kurze Begrüßung, glaube ich mal. Aber ich begrüße Sie alle ganz herzlich und freundlich bei einem wunderschönen Vorsommertag, möchte ich mal sagen. Und da steigt die Laune natürlich. Warum Hallo zusammen und nicht Hallo Menschen? Ja, es gab doch tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten, die waren der Meinung, sie möchten nicht als Hallo Menschen angesprochen werden. Ich weiß nicht, ob sie als Unmenschen angesprochen werden, aber ein Mensch ist doch keine Beleidigung. Gut, von mir aus. Es waren viele dabei, die haben gesagt, man soll doch sagen, Hallo Leute. Ja, ich kann aber jetzt zu einer Gruppe sagen, Hallo Menschen. Und ich kann zu dem Einzelnen sagen, Hallo Mensch, egal welchen Geschlecht er angehört. Aber ich kann nicht zu einem Einzelnen sagen, Hallo Leute. Das hört sich an wie ein altes Auto oder sowas. Also das geht nicht. Gut, wenn es den einige stört, mal sehen, ob mir das beim nächsten Mal immer noch wichtig ist. Aber dann sage ich eben Hallo zusammen und damit sind alle gemeint. Egal, klein, groß, dick, dünn, schwarz, grün, blau, rot, männlich, weiblich oder irgendetwas anderes. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, die Lausche aufgespannt habt. Und dann sehen wir mal, was es heute gibt und wer darüber wieder etwas zu meckern hat. Ist doch schön, da merke ich wenigstens, dass ich gehört werde. Es gibt ein paar Themen und wenn ich die immer vorher sage, habe ich hinterher ein Problem, das zu editieren, weil ich in der Regel nie so weit komme, wie ich eigentlich geplant habe. Aber ich verrate es nicht. Hören Sie einfach rein und dann hören Sie, was Sache ist. Als erstes eine Sache in eigener Sache. Die meisten wissen das ja wohl, dass wir ein Mitglied haben im Forum, einer, der oft schon auch in den Sendungen mit dabei war, über die Tonleitung natürlich nur. Und der hat sich mit den Quasselbüchsen beschäftigt von Amazon und hat auch zwei Skills entwickelt, die doch auch recht rege benutzt werden. Und zwar kann man sich einmal das, was auf der Homepage CC2TV steht, als Text zu den einzelnen Sendungen über eine Amazon-Quasselbüchse vorlesen lassen, egal ob es ein Show ist, ob es ein Echo ist oder wie auch immer, die ihre eigenen Kisten da nennen oder wie man sie selbst genannt hat. Und dazu hat er ein Versprechen eingelöst, und zwar kann man jetzt die Wiedergabe anhalten, also pausieren lassen, einfach mit dem Kommando Pause, wäre also dann zum Beispiel Alexa Pause und Alexa fortsetzen. Das heißt, wenn man mal aufs Klo muss oder eine neue Flasche Bier holen muss oder was weiß ich auch immer, oder es hat an der Haustür geklingelt, hat man jetzt die Möglichkeit, genau an der Stelle weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Steffen, vielen Dank dafür. Finde ich ganz toll, dass du das gemacht hast. Und dann hat er auch gleich ein paar Zahlen mitgeliefert. Wir haben hier noch einen zweiten Skill von ihm bekommen, wo der Audiocast, also das, was ich jetzt erzähle, auch abgehört werden kann. Viele machen es wohl im Bett oder irgendwo am Arbeitsplatz oder auf der Terrasse oder wo auch immer. Und dieser Skill, der hat wohl steigende Freunde, denn im deutschsprachigen Raum, so schreibt er, sind 977, also fast 1000 Aktivierungen mittlerweile da. Und wenn man sich überlegt, dass es sehr häufig benutzt wird von Menschen, die in irgendeiner Art eingeschränkt sind und vielleicht nicht ganz so beweglich oder ihre Geräte nicht so bedienen können wie jeder andere, dann ist das schon eine ganze Menge. Es sind 533 Unique U Customers, also einzelne Benutzer. Und dass es mehr Aktivierungen gibt, liegt wohl daran, dass es möglich ist, dass eine Person mehrere dieser Quasselbüchsen hat. Also mehrere Dots oder mehrere Echos oder mehrere Shows oder wie auch immer. Und das ist also möglich, das geht. Es wird aber dann bei Amazon doch erkannt und dennoch gibt es eben für jede dieser Büchsen dann eine einzelne Aktivierung. So, heißt mit anderen Worten, dass die Leute, wenn sie mehr als eine Büchse haben, nicht nur auf der einen das hören wollen, was auf der Homepage geschrieben steht oder was ich hier so von mir gebe, sondern dass sie das unter Umständen auf verschiedenen machen. Und dann gibt es auch noch die Statistik. Im Januar gab es mal 6 unterschiedliche Benutzer, die innerhalb von einer Stunde, also gleichzeitig, das gehört haben. hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, weil es ja doch anders mehr ist, wenn man es das direkt anhört, über den Rechner, über das Telefon oder was auch immer, oder bei YouTube die Videos. Aber dennoch, es ist schon eine Sache, dass ein so noch immer begrenzter Benutzerkreis tatsächlich montagsabends, das war um 22 Uhr, dann an diesen kleinen Quasselbüchsen hängt und sich anhört, was ich so von mir zu geben habe, was es Neues gibt und so weiter. Die Anzahl der Sprachkommandos, die dann gegeben werden, um diese Skills zu bedienen, anzuhören, sich vorlesen zu lassen oder sowas. Das sind also 5930 Sitzungen mit 5944 Sprachkommandos. Heißt, jeder, der das Ding einmal angestoßen hat, hört bis zum bitteren Ende. Denn wenn es nur 14 Sprachkommandos mehr sind als Sitzungen, ist klar. So, und er schreibt natürlich auch noch dazu, Google, da hatten wir schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, dass man diese Geschichte auch auf Google zur Verfügung stellen möchte, sollte, was es gewünscht wäre. Aber er schreibt, dort ist es nach wie vor nicht möglich, im Rahmen einer sogenannten selbstprogrammierten Google Action ein Stream bzw. eine Audiodatei abzuspielen. Ebenfalls ist es bisher anscheinend nicht vorgesehen, ein Flash-Briefing, ähnliches Prinzip umzusetzen, welches Beiträge aus einem RSS-Feed vorliest. Gut, also die wollen es nicht, ist ja deren Sache. Die verdienen ja auch an etwas anderem Geld und nicht dadurch, dass sie zu Gehör bringen, was ich hier erzähle. Also Steffen, viele Grüße, ganz hoch in den Norden, vielen Dank dafür und bis bald mal wieder. Naja, wenn die Sendung fertig ist, dann bekommst du sowieso wieder vorab den Link und eine kleine E-Mail. Wird nicht viel werden, weil ich hab's dann immer ziemlich satt, wenn ich das an einem Tag aufgezeichnet habe, geschnitten habe, hochgeladen habe, getextet. Ich will nicht jammern. Gut, das soll's zum ersten Thema gewesen sein und für alle die, naja, die genauer wissen möchten, was das ist, schaut auf der Homepage, da ist rechts so ein kleines Icon, so ein Button, hat auch ein User gemacht aus unseren Reihen und draufklicken und weiter geht's. Mord gehört eigentlich nicht hier in unseren Themenbereich hinein, aber wegen dieser, na ich möchte sagen, eklatanten Handlungsweise der Richter, müssen wir mal ganz kurz darüber sprechen. Mord ist ja ein Tötungsdelikt. Und jetzt muss man so ein bisschen sagen, es gibt also in Europa, in unterschiedlichen Staaten, unterschiedliche Definitionen, die sich nicht grundsätzlich, aber doch im Detail unterscheiden. Sprechen wir nur über Deutschland. In Deutschland ist Mord eine besonders verwerfliche Art der vorsätzlichen Tötung. Und vorsätzliche Tötung. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Jetzt ist da ein Fall, der durch die Presse gegangen ist, dass die beiden jungen Männer in Berlin auf dem Kurfürstendamm sich ein Rennen geliefert haben mit bis zu 170 Kilometer pro Stunde in der Stadt und dass dort ein Mann, ein 69-Jähriger, der mit seinem Auto aus der Seitenstraße kam, keine Chance hatte, irgendwie auszuweichen. Es ist zu einem schweren Unfall gekommen und der Mann, der Unbeteiligte, der ist gestorben. So, jetzt sind die erstmal verurteilt worden wegen Mordes, dann ist das zum, was weiß ich, Bundes-Irgendwas-Gericht gegangen, zurücküberwiesen worden zum Landgericht nach Berlin und dann ist das neu verhandelt worden und nun sind die Männer verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Ich finde die Strafe auch wirklich vollkommen in Ordnung, denn wer so etwas macht innerhalb einer Stadt mit 170 Kilometer pro Stunde durch die Gegend rast, rote Ampeln missachtet und so weiter, das kann man nicht verzeihen. Das ist natürlich Vorsatz. Die haben sich ein Rennen geliefert. Aber es ist doch kein Mord. Die haben sich doch nicht ins Auto gesetzt und sagt, wir fahren ein Rennen und jetzt bringen wir irgendjemanden um. Das wäre Vorsatz. Wenn die Richter aber jetzt die Gesetze nicht befolgen und nicht nach dem Sinn des Gesetzes urteilen, sondern die Gesetze selbst umdefinieren und sagen, die haben das billigend in Kauf genommen, das konnten die ja gar nicht ausschließen, dass so etwas passiert und deswegen ist es Mord, dann ist es für mich gleichzeitig auch Mord an unserer Gewaltenteilung. Gesetze wird nicht von Richtern gemacht. Aber hier wird versucht, von Richtern ein Gesetz so umzuschreiben, dass man eine nicht vorsätzliche Tötung, die man billigend in Kauf genommen hat, alles so gegeben, dass man die plötzlich als Mord definiert. Das ist falsch. Das kann so nicht sein. Ich glaube, da muss auch noch irgendetwas passieren. Die Strafe ist in Ordnung. Man muss im Grunde genommen noch viel härter strafen. Härter als lebenslänglich geht fast nicht, muss man sagen. Aber warum soll man nicht auch bei geringeren Delikten, wo niemand zu Schaden kommt, bei solchen Rennen, warum soll man nicht die Autos einfach einziehen? Schrottpresse daneben, gleich vor Ort einstampfen und die Sache ist erledigt. Wer mit seinem Eigentum so unverantwortlich umgeht oder mit geliehenem Eigentum, auch dann sollte man das machen, denn für den Schaden muss dann der Leier aufkommen. Und warum soll man nicht dann lebenslang ein Fahrverbot erteilen? Die dürfen nie mehr einen Führerschein machen. Das ist alles in Ordnung. Das bejahe ich alles, ist alles gut. Aber Menschen, die nicht vorhatten, jemanden zu töten, wegen Mordes zu verurteilen, das, wenn sowas Schule machen würde, auf verschiedene andere Bereiche ausgedehnt würde, dann wäre das Ende unserer Demokratie. Zumindest wird hier die Gewaltenteilung deutlich missachtet. Und das sollten sich diese Richter wahrscheinlich nicht, aber doch andere überlegen, ob man hier nicht wirklich nochmal darüber gucken sollte und mal überlegen soll, ob man an dieser Stelle, wo kein Vorsatz, keine vorsätzliche Tötung geplant war, ob man das so stehen lassen kann, wie es jetzt in dem Urteil steht. Strafe ja, höhere Strafe ja, jederzeit, aber kein Mord ohne Vorsatz. Hoch. Da habe ich wohl bei einigen an ihren Grundfesten gewackelt. Fridays for Future, diese Bewegung unserer Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, jungen Menschen allgemein, könnte man vielleicht sagen, das hat ja doch diverse Kritiker auf den Plan gerufen, die der Meinung sind, also das könnte man so in dieser Art und Weise überhaupt nicht dulden. Ich bin der Meinung, doch, es ist ein Muss. Und wenn ich mir so durchlese, was Lindner, dieser FDP-Chef, wie er sich nennt, da wieder von sich gegeben hat, das ist unglaublich. Das ist eine unglaubliche Dummheit, die er da von sich gegeben hat, dass die Proteste nicht während der Schulzeit stattfinden dürften. Ja, er sagt, es würde ihm fassungslos machen, dass Schulschwänzen von manchen Politikern heilig gesprochen wird. Mensch, Lindner, Politikschwänzen, also erstmal lange Zeit verhandeln und dann kurz vor dem Abschluss sagen, ach nee, macht euren Scheiß allein, sich vorher aber wählen zu lassen. Politikschwänzen, das macht mich fassungslos, denn das, was danach passiert ist, das hätte alles nicht sein müssen. Und jetzt hinterher überall dran rummörkeln, erst Verantwortung ablehnen und dann das Maul aufreißen, also das ist nicht in Ordnung so. Absolut nicht. Streiks seien nicht für politische Zwecke, hat er gesagt. Ja, Streiks. Ist es denn wirklich ein Streik, ein Schulstreik? Streikt man gegen die Schule? Muss man nicht erstmal überlegen, was hier passiert? Das sind junge Menschen, die sehen mit mehr Verstand in die Zukunft als die Älteren zu ihrer Zeit, also in ihrem Alter, den die Jungen heute haben, wahrscheinlich hatten. Mehr Wissen, mehr Informationen, mehr Möglichkeiten, sich weltweit zu informieren und zu kommunizieren. So, die sagen, ihr habt unsere Welt versaubeutelt. Und gehen auf die Straße und sagen, so geht das nicht. Wir wollen eine Welt. Wir haben ein Recht auf unsere Welt. Wir haben ein Recht auf eine Umwelt. Wir haben ein Recht auf eine saubere Umwelt. Wir wollen keinen Klimawandel. Und das als Streik, als Schulstreik, eine Demonstration für die eigene Zukunft, das Fordern für eine lebenswerte Umwelt, in der Sie viel länger leben müssen als die Älteren, das als Streik abzuqualifizieren, das gehört schon eine Menge Dummheit und politische Arroganz dazu, um so etwas zu sagen. Und wenn ich mir überlege, dass 20.000 Wissenschaftler den jungen Menschen den Rücken stärken, dass viele Politiker ihnen den Rücken stärken, aber man sieht doch, aus welche Richtung das kommt. Vielleicht muss ich mal von meinem Traum erzählen. Ich habe da etwas geträumt. Ist natürlich keine Realität. Ich habe geträumt, dass bildhaft sowas, dass die ganzen Politiker irgendwo da auf einem großen Platz waren und da war eine große Decke drüber und die haben das gemacht, was sie immer gemacht haben, geredet, erzählt, gemacht, ein bisschen was getan. Gut, Politik hat viel bewegt, aber eben in manchen Bereichen gar nichts. Umwelt zum Beispiel, Klimaschutz. So. Und dann wurde die Decke runtergezogen von diesen Politikern und dann sah man überall um jeden Politiker herum irgendwelche Lobbyisten von der Autoindustrie, von der Bankindustrie und so weiter. Und die, alle haben die belabert, bequatscht, teilweise wurden ihnen irgendwelche Sachen zugesteckt. Ich würde wohl kein Lolli gewesen sein, denke ich mal, und so weiter. Ich habe gedacht, jetzt verstehe ich das alles. Und in dem Moment bin ich vor Schreck wach geworden und habe gemerkt, es war nur ein Albtraum. Das ist ja keine Realität, es kann ja keine sein. Aber das wäre ein Modell, um in meiner Traumwelt die Realität zu erklären. Es ist doch eine Schande, dass nichts passiert ist. Ein Vierteljahrhundert. Und es wird auch heute nur geredet. Ja, wir machen jetzt. Ja, wir tun jetzt. Und jetzt gehen junge Menschen auf die Straße und fordern ihre Zukunft. Fordern ihre Welt. Und das ist gut. Das ist mehr als gut. Und ich glaube, und das richte ich jetzt direkt an diese jungen Menschen, die bei diesen Demonstrationen, nicht Schulstreik, Demonstrationen teilnehmen. Ich glaube, das wird nicht zum Nachteil sein. Denn später, wenn ihr, entschuldige, wenn ich das so blöd sage, wenn ihr groß seid, wenn ihr also in Verantwortung seid, in Firmen, in der Politik, überall anders, da wird man schon mal gucken, ach, du hast ja damals auch mitgemacht, ach, du hast ja auch gestreikt. Und da wird man vielleicht auch sagen, du hast dich da rausgehalten, du hast dagegen gesprochen. Ihr werdet dann beurteilen, was gut ist und was nicht gut ist oder gut gewesen ist und wer sich verantwortlich verhalten hat. Habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist eure Zukunft. Ihr werdet künftig die Regeln machen. Und ihr werdet künftig, und davon bin ich überzeugt, sagen, aha, das sind alles die, die mitgemacht haben bei diesen sogenannten Schulstreiks, bei diesen Demonstrationen für eine lebenswerte Zukunft. Und könnt denen dann auch die Hand reichen und die nicht mitgemacht haben, die könnt ihr irgendwo links liegen lassen. Die taugen sowieso nichts. Also, ich bin der Meinung, es ist eine wunderbare Geschichte, dass man jetzt den Alten wirklich sagt, Kinders, nee, man muss irgendwie nicht sagen, Alte, so geht es nicht. Ihr könnt nicht unsere Zukunft versaubeuteln. Wir haben ein Recht, wir wollen das. Und es muss etwas passieren. Und eins solltet ihr auch noch in eure Überlegungen mit einbeziehen. Ziviler Ungehorsam. Ich meine, Ungehorsam ist sowieso ein ganz blödes Wort gegenüber dem Staat. Gehorsam zu sein, muss man neu darüber nachdenken, inwieweit man da sowieso was ändern muss. Aber der zivile Ungehorsam, nur der kann die Veränderung von Gesetzen einfordern, indem man sich außerhalb dieser Gesetze stellt. Ich kann nicht gesetzeskonform sein und die Änderung einfordern in dem gleichen Maß, als würde ich mich neben das Gesetz stellen und sagen, ist ja alles schön und gut, ich tue ja auch nichts dagegen, aber ich will es anders haben. Die Abschaffung von Ungleichbehandlung, die Einhaltung von Gesetzen, also Proteste gegen Beteiligung nach dem Grundgesetz oder sonst was, die substanziellen Forderungen, die kann aber auch statt eines konkreten Ziels einen Prozess auslösen, der im Fokus dieser Demonstration heute schon steht, der also den zivilen Ungehorsam nach außen trägt und sagt, wir machen nicht mit. Ihr habt Gesetze, ihr habt Bestimmungen, wir sollen in die Schule gehen, wir machen nicht mit. Wir haben ein Recht. Nein, wir haben die Pflicht zu diesem zivilen Ungehorsam. Und nur dieser zivile Ungehorsam, der kann letztendlich auch eine Veränderung des bestehenden politischen Systems mit sich bringen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die so kurz, wie ich sie jetzt gebracht habe, eigentlich gar nicht erklärt, was dahinter steht. Man sollte vielleicht mal im Internet selbst suchen, was hinter dem zivilen Ungehorsam und seiner Entwicklung in der Geschichte eigentlich steht. Es ist irgendwo eine Pflicht und es ist ein Recht der Jugend, das zu tun. Und wenn ich mir ansehe, was Obama jetzt in Deutschland gesagt hat, gerade vergangene Woche, dass er aufgerufen hat, die Welt zu verändern, dass er genau diesen jungen Menschen weltweit den Rücken stärkt. Gut, man kann zu Obama stehen, wie man will. Aber wenn ich mir heute einen verlogenen Obertrampel ansehe, der das größte Land der Welt versucht zu dominieren. Da muss ich schon sagen, Obama ist da um Klassen, um Zehnerpotenzen mir persönlich lieber als dieser, naja. Nein, ich achte diesen Mann. Und wenn der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten tatsächlich auch diesen jungen Menschen Mut macht und sagt, ja, es ist richtig, dass er das macht, macht weiter so, der Planet, auf dem wir leben, ist wirklich in Gefahr, dann muss man doch sagen, irgendwo ist doch da was dran. Was interessiert mich da ein Lindner, wenn Obama in diese Richtung geht? Gut, Merkel, die stärkt denn ja auch den Rücken, muss man ja auch ganz klar sagen. Warum so genau, weiß ich nicht. Im Grunde redet sie gegen sich und gegen ihre eigene Partei. Aber vielleicht fühlt sie sich auch ein bisschen befreit, weil sie nicht noch einmal Kanzlerin werden muss, möchte, könnte oder sonst was. Sie hat Schluss gemacht und kann jetzt vielleicht freier das sagen, was sie wirklich will und was sie wirklich tut. Also, es ist richtig und es ist wichtig, dass Menschen für ihre Interessen auf die Straße gehen. Und es ist genauso Schule, nämlich Schule des Lebens, zu lernen, wie man die Welt verändert, wie man die Welt lebenswerter macht. Ich weiß ganz genau, das, was dabei rauskommt, wird mir nicht in allen Fällen gefallen. Okay, aber das wird dann nicht mehr meine Welt sein, sondern ich werde ja irgendwann aus dieser Welt aussteigen. Aber es wird eine neue Welt sein. Und die 68er, zu denen ich mich ja auch nun erzähle, gut, die haben also nicht nur gesoffen, gefressen und so weiter, sondern die haben ja auch irgendwo etwas bewegt. Die haben ja auch die Welt aufgerüttelt. Die haben ja auch gezeigt, hier, wir wollen etwas anderes. War denn das so schlimm? Ohne diese Generation hätten wir vieles nicht erreicht. Hätten wir wahrscheinlich auch so lange den Frieden in Europa nicht erhalten können. Gut. Die Sache ist jetzt ausgelaufen, es wird heute viel glorifiziert, in Wirklichkeit war es alles irgendwo ein bisschen anders. Aber es ist eine neue Bewegung und es ist notwendig, dass wir diese neue Bewegung haben. Und ich hoffe, dass diese Bewegung durchhält, dass diese Bewegung die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall durchhält. Und dann nochmal an alle, die ihr als Schulschwänzer geschmäht werdet. Viele von euch werden in 2 Jahren zur Wahl gehen. Denkt daran, was viele aus den schwarzen Parteien viele Politiker sagen und wie sie handeln. Denkt daran, was Lindner und seine Kumpels da für Mist erzählen. Denkt daran, wenn ihr dann zur Wahl geht. Nicht extrem wählen. Das wäre der falsche Weg. Das wäre wirklich in die falsche Richtung gedacht. Aber man könnte ja eine andere Partei wählen, die nicht gegen euch ist, die versucht, die Umwelt zu erhalten, die aktiver daran arbeitet, die nicht der Industrie den Rücken stärkt, die nicht der Braunkohleverbrennung, der ganzen Sauerei da den Rücken stärkt, sondern die, die mit der Umwelt auch heute schon sorgsamer umgehen, auch wenn sie nicht genug Arsch in der Hose haben wie die SPD, um sich durchzusetzen gegen die schwarze, ich hätte fast gesagt Mafia, aber es sind ja Politiker. Manchmal gibt es eine ganz kleine gewisse Ähnlichkeit für mich. Also, macht weiter. Ich wünsche es mir. Macht weiter. Denn es ist ganz wichtig, dass die Alten aus ihren Strukturen herausgerissen werden und dass wir ein neues Denken bekommen, ein verantwortliches Denken, dass wir in unserer geliehenen Welt leben und die so gut wie möglich an euch weitergeben. Ihr habt das Recht dazu. KI, gut, ich weiß, habe ich jetzt vor 2 Wochen darüber gesprochen, aber ich hatte gedacht, es gibt jetzt ein bisschen Protest oder sowas, Widerspruch. Nein, selbst viele Programmierer, die auch an der Entwicklung der KI, an großen KI-Projekten beteiligt sind, selbst in Führungspositionen, haben mir geschrieben und haben gesagt, es ist alles richtig, es stimmt. Es wird einfach nur falsch dargestellt. Wir haben viele, 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 zigtausende von kleinen Fortschritten gemacht. Wir haben Datenbanken im Grunde genommen, wissensbasierte Systeme und werten die mit spezieller Software aus. Und das wird als KI bezeichnet. Es ist aber keine Intelligenz. Also, wenn man diese wissensbasierte, diese Expertensysteme nimmt und die ansetzt, da sagt man, ja wirklich, okay, da gibt es Millionen von Fortschritten in den letzten 10 Jahren und unterm Strich heißt es, wir sind weitergekommen, aber nicht so weit, dass wir auch nur annähernd einen Menschen als Universalwaffe in dem System Umwelt ersetzen können. sondern wir können immer nur kleine Entscheidungen treffen und müssen versuchen, diese kleinen dann zusammenzuführen zu einer größeren, dass es schlüssig wird, wer was und wie entschieden und gehandelt werden soll. Diese ganzen Sachen da, das, was weiß ich was AlphaGo-Spiele, kann da zum Beispiel DeepMind 3 auf einmal spielen, ohne dass ein Mensch angreift. Ja, toll, wunderbar, dafür brauchen wir Milliarden oder so. Okay, ich weiß, man versucht ja eigentlich nur auszuloten, was diese Systeme eigentlich können. Aber die Technik und die Politik, denen fehlt es eigentlich an Weitsicht, denen fehlt es eigentlich an Fantasien, was man damit machen könnte. Gut. Die Militärs haben diese Fantasien, dummerweise. Aber es gibt doch unendlich viele Fehlentscheidungen, die von diesen KI-gläubigen Unternehmen getroffen wurden. Schauen wir uns das doch mal an, was bei Facebook alles schiefläuft. Bei Amazon, bei Microsoft, bei Apple, bei Google, bei was weiß ich wem nicht alles. Alle die setzen auf solche KI-Systeme. Und jeden Tag gibt es neue Probleme bei denen. Irgendwas funktioniert nie so, wie es sein soll. Man arbeitet sehr schnell, man baut neue Software, die auf diese Wissensdatenbanken zugreifen und sollen irgendetwas machen oder besser machen, und was passiert? Nichts. Wir rasen von einer Katastrophe in die andere. Ich habe darüber gesprochen, Bögen zum Beispiel, diese Softwareprobleme. Um es nur nochmal aufzubringen, also man hat diese Maschine ja verändert, so dass die Maschine nun nicht mehr eigentlich fliegen kann. Diese 737 Max kann so nicht mehr fliegen, sondern sie muss laufend, oder ich will es mal andersherum sagen, normalerweise ein Flugzeug hängt in der Luft und fliegt einfach. Einfach so geradeaus. Wunderbar, alles schön. Jetzt hat man aber diese Maschine so überarbeitet, dass sie das nicht mehr tut, sondern es muss kontinuierlich laufend gegengesteuert werden. Denn wenn zum Beispiel die zu stark steigt, diese Maschine, einen zu starken Anstellwinkel hat, da gibt es Sensoren, einen Sensor. Ich habe überall gesucht, alle schreiben unisono, es ist nur ein einziger Sensor, der feststellt, die steigt zu stark, sagt dann diesem KI-basierten Regelsystem, pass auf, wir haben gleich einen Strömungsabriss, das heißt also, dass wir keinen Auftrieb mehr an den Flügel haben, und dann knallt das Ding einfach runter wie ein Stein. Und deswegen wird dann die Nase nach unten gedrückt, weil wenn es nicht mehr so stark steigt, dann haben wir einen anderen Anstellwinkel der Flügel und dann kommt es erst gar nicht zum Strömungsabriss, viel später, ja. So, das ist also das eigentliche Prinzip. Das heißt, Maschine fliegt nicht richtig von allein, muss laufend getrimmt werden, und dann unterstützt einmal eine Software, die das macht. Die Piloten können quasi geradeaus fliegen, aber nur mit Elektronikunterstützung. Und wenn sie aber dann doch etwas machen, nämlich steigen, dann greift eine andere Elektronik ein, die sagt, nee, lieber Pilot, so nicht. So. Und in dem Fall wird jetzt gesagt, wären von dem Sensor, der feststellt, ob die Nase zu steil nach oben geht, verkehrte Daten gekommen. Jetzt muss man sich vorstellen, eine Maschine, die 80 Millionen kostet, hat einen einzigen Sensor, der feststellt, nein, die hat mehr Sensoren, das weiß ich auch, aber einen, der zuständig ist, um dem Computer zu sagen, da wo diese KI drauf läuft, pass auf, die Nase steht zu steil, du musst es jetzt runterdrücken. Nur einen einzigen. Wenn der kaputt geht, ist das Ding im Arsch. So, und das war wohl hier auch der Fall. Also, hat diese KI eingegriffen, hat gesagt, du Flugzeug, du steigst zu stark, komm, wir sorgen jetzt mal dafür, dass du wieder in eine normale Fluglage kommst. Weil dieser Sensor aber kaputt war, hieß die normale Fluglage für die Maschine, dass sie steil nach unten ging. Und dann haben die Piloten das korrigiert und die KI hat gesagt, nee, Kinders, ich habe recht, und hat es, nachdem sie die wieder auf Kurs hatten, wieder zum Absturz gebracht, muss man ja eigentlich schon sagen. Und das wohl mehrmals passiert. Also die Piloten haben wohl die versucht, diese Automatik abzuschalten, um zur manuellen Kontrolle zu gehen. Warum dann aber, nachdem die Piloten die Maschine abgefangen hatten, anschließend die Automatik wieder eingeschaltet wurde. Ob die Piloten das gemacht haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, denn nach 2-3 Mal müssen sie ja wissen, die Maschine ist bescheuert, wir schalten die nicht mehr ein. Das muss sich also wohl automatisch wieder eingeschaltet haben. Dann konnten sie aber das, was das Flugzeug selbst machen wollte, nicht mehr überschreiben, konnten also nicht mehr abschalten und dann ist die Maschine abgestürzt. KI. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Hier wird eine Technologie eingesetzt, die dem Menschen überstimmt. Irgendwo stimmt das aber nicht. Ich meine, Boeing hat jetzt gesagt, okay, zukünftig machen wir das so, dass der Pilot das dauerhaft abschalten kann und dann selbst fliegen kann. Toll, das ist ja eine Geschichte. Und wenn man sich das jetzt überlegt, wenn man das auf die KI-Forschung überträgt, auf viele, viele, viele andere Sachen. Ich meine, es sind ja noch mehr Probleme gefunden worden bei Boeing. Nicht nur das eine mit den Landeklappen, sondern ich glaube, es sind noch 7 oder 8 weitere Probleme. Software mit der heißen Nadel gestrickt. Software testen ist ein unheimlich zeitaufwendiges und teures Unterfangen. So, und man steht unter Wettbewerbsdruck, also guckt man testet es nach bestem Wissen und Gewissen, aber nicht gründlich genug und verkauft diesen Flugschrott und dann passiert das so, dass weit über 300 Menschen den Tod damit finden. Nur aus Profitgier. Haben wir das wieder? Ja, hatten wir ja schon mal. Profitgier. Auch das steckt dahinter, wettbewerbsfähig zu sein, schnell fertig zu werden mit dem Kram, um vor dem Konkurrenten in der Lage zu sein, die Maschinen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich weiß nicht, wer sowas kauft. Hier könnte man sagen, an die Leute zu bringen. Und das übertragen jetzt auf unsere Fahrzeuge, die dann eventuell auch eingreifen sollten. Da muss man nur sagen, hier muss man doch wirklich in der Lage sein, das abzuschalten. Jeder LKW, der neu zugelassen ist, seit 1 oder 2 Jahren sowas, der hat einen Notbremsassistenten. Das heißt, wenn der Fahrer da zu spät reagiert oder was weiß ich was, oder wieder am seinem Handy rumdattelt, dann bremst dieses Ding von allein. Aber beim Überholen, wenn man beschleunigt auf den Vordermann auffährt und dann erstmal warten muss, bis er eine Lücke hat, dass man rausziehen kann oder wieder einschert und eine höhere Geschwindigkeit hat als der Vordermann da, da würde das stören. Deswegen ist dieser Notbremsassistent abschaltbar. Jetzt stell mal vor, jetzt haben wir irgendwann selbstfahrende Taxis, selbstfahrende Fahrzeuge, Leihfahrzeuge. Die Industrie arbeitet ja massiv darauf hin, dass sie uns die Autos zukünftig einfach nur noch leihweise pro Fahrt oder sonst was zur Verfügung stellt. So, und diese Dinger fahren dann irgendwann von allein. Und wenn dann gar kein Fahrer mehr vorgesehen sein würde, irgendwann, wenn 5G tatsächlich irgendwann flächendeckend ausgebaut ist gegen alle Widerstände. Was denn dann? Wenn der Mensch dann gar nicht mehr eingreifen könnte. Es ist nicht denkbar. Unsere Software ist noch nicht so weit, dass sie selbst die Umwelt erkennen kann, sondern sie braucht einzelne Sensoren und hat nicht die Sensorik eines Menschen. Ich habe vor vielen Jahren in Monza mal mit Michael Schumacher gesprochen, überfahren und habe ihn damals auch gefragt, was denn wohl das Wichtigste sei beim Autofahren. Das wusste ich eigentlich schon aus eigener Erfahrung. Und er hat gesagt, das Popometer, das waren seine Worte. Das soll heißen, man merkt mit dem Arschsensor doch in der Kurve, wie sich das Auto bewegt. Nicht nur Kurve, Beschleunigung, alles, die gesamte Bewegung. So. Aber ein Flugzeug und ein selbstfahrendes Auto hat keinen Popometer. Und das ist das Problem. Wenn wir wirklich künstliche Intelligenz hätten, okay, aber es ist nicht absehbar, wann es soweit ist. Es ist nicht absehbar, wann wir wirklich die Verantwortung an Elektronik, Computer, Maschinen übergeben können. Es ist nicht absehbar, dass wir irgendwann mal den Notausschalter weglassen bei solchen Technologien. Das Wichtigste überhaupt, wir brauchen immer einen Netzstecker, den wir aus der Dose ziehen können. Bei jeder noch so modernen, noch so gut entwickelten Technik. Aber die Militärs basteln an solchem Scheißdreck, dass die automatisch Menschen töten können. Was an sich schon idiotisch, irrsinnig, weit weg von allem ist, was man für normal halten kann. Da wird es gemacht und die Industrie versucht uns auch einzureden, wie wunderschön so alles Selbstfahrende, Selbststeuernde ist. Solange wie das Assistenzsysteme sind, solange wie der Mensch geholfen bekommt oder Hinweise bekommt, ist es ja in Ordnung. Aber wenn Menschen irgendwann mal dominiert werden von dieser Technologie, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Und ich würde niemals eine Maschine kaufen, die ich nicht ausschalten kann. Das wäre wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja, man versucht natürlich auch irgendwie Ethik in die Computersysteme reinzubringen. Also da gibt es diese Algo-Rules zum Beispiel. Das sind Standards, die als Grundsubstanz in Programmen eingebaut werden sollen. Solange Menschen allein denken können und keine Maschinen denken können, wie soll denn dann ein Algorithmus in der Lage sein, Ethik zu begreifen und zu verstehen? Gut, Bertelsmann-Stiftung, okay, die fordern ja immer irgendwelche so merkwürdigen Sachen. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber die meinen also, dass man in Programmen, nur bei Lösung von vorab definierten Problemen natürlich, die Entscheidungsfindung nachvollziehbar machen muss. Das ist ja soweit richtig. Dass das aber von Hardware überwacht werden soll und von Software, das ist soweit irgendwo kaum nachvollziehbar. Denn da sind wir noch nicht so weit. Also so Grundregeln für Computer, für Roboter oder sonst was, dass die in Hardware gegossen sind. Wie soll denn eine Ansammlung von ein paar Milliarden Transistoren verstehen, was Ethik ist, wenn sie noch nicht mal versteht, was Denken ist, wenn sie keine Gefühle hat, wenn sie kein Popometer hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sicherlich ein Technikenthusiast und ich bin für alles, was mit Technik zu tun hat, für jede Hilfe, die zu tun ist. Aber hier geht es zu weit. Im Moment macht man den 10. Schritt vor dem 2. Schritt. Nämlich Technik, Computer, Maschinen, Verantwortung zu übertragen, die sie nicht tragen können, weil sie ja nicht denken können, weil sie keine Emotionen haben, weil sie nicht in der Lage sind zu begreifen, was sie tun. Erst dann, wenn jemand begreift, was er tut, erst dann kann er auch Verantwortung übernehmen. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Tja, ob Menschen immer begreifen, was sie tun. Auch das hatte ich vor 2 Wochen schon als Thema angesprochen, und zwar 5G. Jetzt kommt aber mit Macht eine Diskussion, die ja zum Ziel hat, 5G zu verhindern. Also 5G, die 5. Generation unseres Mobilfunknetzes. So, und das kommt immer wieder, wellenförmig, aber diesmal mit einer ganz anderen Qualität, als es bisher der Fall war. 5G. Gehen wir mal zurück auf 2G. Das hat mal angefangen, damit haben die Leute schon Probleme gehabt. Erstmal war es toll zu telefonieren, Telefon klein, mitnehmbar, am Ohr, überall in der Straßenbahn, in der Kneipe, am Strand telefonieren, alles super. Und dann irgendwann kamen so die ersten Überlegungen. Es gab keine Toten oder Kranken oder sonst was, nachweisbar jedenfalls nicht. Nein. Es kam einfach die Diskussion auf, so wie sie immer bei neuen Technologien aufkommen. Das ist im Prinzip ja erstmal gut. Ich kann mich an die Diskussion erinnern. Die ersten Farbfernsehgeräte, diese riesen Kartoffelskisten, die man allein nicht in den 4. Stock schleppen kann, anschließend konnte man Frührente beantragen, da wurde davor gewarnt, Farbfernsehen, das schädigt die Augen und Röntgenstrahlung und Krebs und was weiß ich nicht alles. Ich habe keinen Farbfernsehtoten in meiner langjährigen Praxis kennengelernt. Nee, einen Toten kann ich auch schlecht kennenlernen. Aber keinen Fall kennengelernt, dass irgendjemand wirklich dadurch geschädigt worden ist. Die Diskussion war aber da. Man kam auch wieder, als Farbmonitore an die Computer kamen. Ja, da haben angeblich Augenärzte davor gewarnt, dass Augenschäden entstehen. Ne? Die Welt ist bunt und jetzt wird ein Monitor auch bunt, also Augen kaputt. Also, sowas hat es immer gegeben. Es gibt immer Menschen, die gegen etwas Neues sind. Ganz normal. Es gibt immer Menschen, die sich auf alles Neue draufstürzen. Auch ganz normal. Aber angeblich fordern jetzt mehr als 200 Wissenschaftler, Ärzte, ein Moratorium, dass man die 5G-Versteigerung aussetzen sollte, weil sie Gesundheitsschäden befürchten. Sie befürchten. Das kennen wir ja seit, habe ich eben gesagt. Denn die Strahlenbelastung, die wird dann deutlich erhöht. Ja, gut, frag mal einfach nochmal so zurück. Also elektromagnetische Felder, natürlich haben die Wirkung auf alles. Aber elektromagnetische Felder sind ja da. Die Sonne zum Beispiel, der mächtigste Strahler, der hier auf der Erde empfangbar ist. Gehen Sie mal 20 Minuten im Sommer in die pralle Sonne, in den prallen Sonnenschein, und dann verbrennt Ihnen das Ding das Fell. Warum? Weil da Frequenzen im Peterhertz-Bereich, Peterhertz, das ist eine 1 und das sind dann 15 Nullen hinten dran, oder verständlich hier ausgedrückt, die UV-Strahlung den Pelz verbrennt. Andere Felder haben wir auch. Es gibt Leute, die unter Hochspannungsleitungen leben müssen. Und da entstehen auch starke elektromagnetische Felder. Allerdings dann in einem 50-Hertz-Bereich. Also eine 5 mit einer 0 dran. Und diese niederfrequenten Felder, die haben auch Einfluss auf Tiere. Da geben Kühe anschließend weniger Milch, wird gesagt. Ich kann es nicht nachweisen, ich weiß es nicht. Menschen haben irgendwelche Probleme, Kopfschmerzen oder dem einen fallen die Zähne aus, weiß ich was. Also es gibt immer irgendwelche, wenn es nur Menschen sind, in Anführungszeichen, die mit irgendetwas Problem haben. Das fängt so schon an, dann gibt es Menschen, die essen zwei Erdnüsse, fallen tot um. Menschen sind eben nicht einer wie der andere gemacht, nicht wie ein Prozessor, der Milliarden von Halbleiterfunktionen immer identisch hat. Nein, Menschen sind alle handgemacht. Jeder Mensch ist neu. Jeder Mensch reagiert anders auf Medikamente oder nicht und auf Lebensmittel und auf Strahlung und so weiter. So, das kann man also nicht über einen Kamm scheren und man muss also damit erstmal leben, dass jeder Mensch anders reagiert auf sowas. Man kann das nur in der Masse sehen. Und wenn ich mir das so ansehe, wie viele Menschen in den letzten Jahren, seit es diese sogenannten Handystrahlen gibt, daran gestorben sind, dann muss ich sagen, es gibt keine Nachweise. Es gibt seit Jahrzehnten Forschungen und es gibt keine Nachweise, dass tatsächlich von diesen Mobilfunkwellen, sage ich mal, irgendwelche Gefahren ausgehen, die den Menschen wirklich und direkt schaden. In der Masse, nicht der Einzelne. Es kann einer sein, der sagt, dann schalte ich die Oma zwei Häuser weiter ihr Mobiltelefon ein und anschließend kribbeln mir die Füße. Kann sein, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, worum geht es jetzt hier? Diese Strahlung, die genau wie die Sonnenstrahlung, auch wenn sie viel, viel langweiliger ist, auf uns einwirkt. Die verursacht letztendlich in unseren Zellen eine Temperaturerhöhung. Deswegen wurden von Wissenschaftlern, Forschern, Medizinern gemeinsam Grenzwerte erarbeitet. Grenzwerte, die basieren darauf, dass die Erhöhung der Temperatur unserer Zellen einen bestimmten Wert nicht überschreiten soll. Das heißt also bei Ganzkörperbestrahlung dürfte sich der Körper nur um etwa 0,02 Grad erwärmen. Wenn man ein Telefon am Ohr hat, also wirklich lokal, dann soll es nicht mehr als 0,1 bis 0,2 Grad sein. Und das sind diese Grenzwerte. Und diese Grenzwerte werden, gehe ich mal davon aus, mehr oder weniger eingehalten und nichts passiert. Alle sind glücklich und zufrieden, bis auf ein paar hypersensible Menschen für diese Art der Strahlung. Krebs gibt es eigentlich nicht, weil man muss sich auch überlegen, dass wenn man DNA-Brüche hervorrufen will, das heißt also, die dann ursächlich für Auslösung einer Krebskrankheit sind, dann muss die elektromagnetische Strahlung wesentlich größer sein. Die Energie muss viel höher sein, um einen DNA-Bruch zu erzeugen. So, und diese Hunderte oder Tausende von Studien von der Wirkung elektromagnetischer Felder auf Menschen und Tiere natürlich auch, aber das ist ja erstmal zweitrangig. Da hat es keine Erkenntnisse gegeben. Gut, man hat wohl Experimente mit Ratten gemacht und gezeigt, dass die bei bestimmten Mobilfunkfrequenzen, wenn die den starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt wurden, eventuell Tumore verursachen könnten, hat man keinen richtigen Nachweis gefunden und Wirkmechanismus, spricht man dann von so Sachen wie oxidativer Stress und freie Radikale und so weiter. Aber so richtige harte Hinweise, gibt es nicht. Es gibt Hinweise, aber nichts, wo man sagen kann, okay, legt so ein Telefon neben eine Ratte und lässt sie mit ihren Vorfahren telefonieren oder sonst was und anschließend fällt sie tot um oder kriegt Krebs. Sowas Direktes gibt es nicht. Es gibt Hinweise bei Ratten, bei Experimenten. Diese Hinweise bei Menschen, es gibt Menschen, die haben Krebs irgendwo am Ohr oder sonst wo bekommen. Aber man kann ja auch nicht sagen, wenn du nicht telefoniert hättest, hast du dann vielleicht auch bekommen oder auch nicht bekommen. Es ist nun mal unsere Welt, dass wir nur einmal da sind und nicht jeder zweimal oder dreimal und dass jeder von diesen dreien anders leben kann, aber dennoch genauso lebt und dass man sagen kann, du hast also ein Telefon am Ohr gehabt, du hast ein Telefon in der Hosentasche gehabt, du hast ein Telefon in der Hand gehabt und du hast keins und dann guckt, wie sich das unterschiedlich entwickelt hat bei diesen Menschen. Können wir nicht, machen wir nicht. So, jetzt kommt natürlich die große Angst. Diese 5G. Da gibt es eine Reihe von Überlegungen dazu. Also die Bundesnetzagentur versteigert ja momentan Frequenzen um den 2 Gigahertz Bereich. Da dieser wird zurzeit ebenfalls von UMTS genutzt. Es gibt keine UMTS-Toten. Ich habe extra heute nochmal nachgesehen. Aber Frequenzbänder von 3,4 bis 3,7 Gigahertz, die werden ja ebenfalls versteigert. Die sollen dann für hohe Geschwindigkeiten von Daten genutzt werden, in der Hauptsache. Aber die sind ja auch nicht so sehr viel höher. Die sind noch nicht mal doppelt so hoch wie das, was wir jetzt haben. Unsere WLAN-Router, die teilweise nur einen Meter von uns entfernt steht, irgendwo neben dem Sofa auf dem Couchtisch oder sonst wo, habe ich ja oft genug gesehen, die arbeiten bei 2,4 Gigahertz, also noch über UMTS, aber unter diesem 3,4, 3,7 Gigahertz-Bereich. So, die sind aber viel näher dran und die Leistung, die die abgeben, ist für uns eigentlich schädlicher. Warum? Müssen wir vielleicht mal für die Nicht-Elektroniker sagen. Also die Feldstärke nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Wenn ich also zum Beispiel 100 Milliwatt aus meinem WLAN-Router da herausbekomme, als effektive Strahlungsleistung und bin einen Meter entfernt, dann könnte man ausrechnen bei der Fläche und so weiter, so und so viel. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel 10 Watt in einer neuen 5G-Station, die irgendwo an der Laterne montiert ist, es wird nicht zu 10 Watt kommen, die werden kleiner sein, die Leistung, aber das ist der Grenzwert. Da hätte, und ich wäre 10 Meter entfernt, das Quadrat der Entfernung, also 10 Meter Quadrat, ist 100, das heißt, es kommt nur ein Hundertstel der Leistung an. Ein Hundertstel von 10 Watt ist 0,1 Watt. Genauso viel wie das, was mich trifft von meinem 1 Meter entfernten WLAN-Router. Gut, neben dem WLAN-Router sitze ich aber dann wahrscheinlich den ganzen Abend, wenn ich irgendwelche merkwürdigen Fernsehsendungen gucke und sitze da 4 oder 5 Stunden. Aber an der Laterne, da gehe ich vorbei und da bin ich im Einfluss gerade mal 10 Sekunden. Nur um es mal irgendwo zu ein bisschen einzuordnen. Dann sagt man natürlich, okay, diese Frequenzen sind höher. Ja, diese Frequenzen sind höher. Die Leistung, die abgestrahlt wird, habe ich eben schon gesagt, maximal 10 Watt sind dafür eigentlich vorgesehen. Aber das wird in der Regel nicht gemacht. Denn man braucht absolut keine 10 Watt. Man wird wahrscheinlich mit 1 Watt arbeiten. Das reicht mehr als vollkommen aus. Und es werden aber viel mehr aufgebaut. So, wie muss man das denn jetzt einordnen? Stell dir mal vor, du hast irgendwie einen Landesscheinwerfer vom großen Flugzeug, das hat 50.000 Watt, hat der Landesscheinwerfer. Man stellt den irgendwo auf. Ich kann es etwa vergleichen mit einem 20 Kilowatt Strahler im Fernsehstudio. Mann, da läuft dir der Schweiß runter bis was weiß ich wohin und so. Und da sind aber 3 oder 5 oder 10 aufgebaut. Wenn man jetzt viel mehr kleinere Strahler nimmt, die nicht nur 3 riesengroße, sondern kleinere, die näher dran sind, die brauchen ja dann gar nicht mehr so viel Leistung und die sind auch verteilt. Dann ist im Grunde genommen die Wirkung auf mich geringer. Ein großer Scheinwerfer irgendwo an der Hauswand, der einen ganzen Hof ausleuchtet, oder man nimmt kleine LED-Strahler, die man auf dem Hof ringsherum stellt, ungefähr das Gleiche. Das ist eigentlich das Prinzip. Dadurch, dass mehr dieser 5G-Funkstationen da sind, wird die Belastung nicht größer. Natürlich, ich habe mehr dieser Felder, die da aufgebaut werden, aber die Felder sind ja viel geringer, weil die Reichweite viel kleiner sein muss. Sie ist ja auch wegen der Frequenz schon mal viel kleiner. Also ich sehe hier kann man so nicht sagen. Also ich sehe schon, dass es eine Veränderung gibt. Aber man kann absolut nicht sagen, ob es zum Schaden der Menschen ist oder ob es vielleicht sogar irgendwo besser wird. Keiner weiß es, auch nicht hier unser Bundesamt für Strahlenschutz oder sonstige Oberdödels. Keiner weiß es. Man muss im Grunde genommen damit leben. Sicher ist, es gibt keine massiven Gefahren, die jetzt auf uns zukommen, sondern es gibt einfach nur eine Änderung in der Struktur. Gut. Natürlich kann man überhaupt sagen, pass auf, diese ganze Geschichte ist ja nur für die Industrie und nicht für den Einzelnen und jetzt werden wir damit mit bestrahlt. Aber wir haben so viele Strahlen um uns herum, unglaublich viel. Wenn wir die ganzen elektromagnetischen Wellen sehen könnten, würden wir vor elektromagnetischen Wellen gar nichts anderes mehr sehen. Unsere Welt wäre wie eine Mauer, da könnten wir nicht mehr durchgucken. So, und jetzt kommt natürlich noch was dazu, diese 5G-Geschichte, okay, verstehe ich alles, aber das muss man auch erstmal insgesamt ausprobieren. Es ist, wie alles auf der Welt, immer ein Risiko. Und die verantwortlichen Leute dafür, damit meine ich nicht die Politiker, da meine ich die Wissenschaftler, die nicht bezahlt worden sind, die frei forschen und frei denken, die sehen keine direkte Gefahr. Die wissen nicht genau, was passiert, aber es ist ja schon ein Unterschied. Ob ich direkt sehe, da könnte was Schlimmes passieren, da kommt was auf uns zu, oder ob ich sage, ich muss erst mal gucken, also so direkt weiß ich nicht. Und das Messen dieser Feldstärken, dieser Strahlen, diese Strahlenbelastung könnte man auch sagen, das ist gar nicht so einfach. Denn diese neuen Antennensysteme werden hier wieder mit dem Begriff intelligent beschrieben. Die machen Beamforming. Was ist das nur wieder? Also das sind Antennen, die nicht rundherum strahlen, wie eine Glühlampe, die man senkrecht irgendwo hinstellt, die in alle Richtungen strahlt, bis auf die Fassung, sondern die in bestimmte Richtungen die Strahlen lenken, wie mit einem kleinen Reflektor, wie von einer Taschenlampe. Und das ist dann wie viele kleine Taschenlampen, die in bestimmte Richtungen dann ein- oder ausgeschaltet werden. Da, wo Bedarf ist, da, wo jemand steht, da, wo Datenübertragung gemacht wird. Und dazwischen ist es dann dunkler. Das ist mit Beamforming eigentlich gemeint, dass man also nicht rundum alles gleichmäßig ausleuchtet mit diesen Frequenzen, sondern dass man nur bestimmte Bereiche bestrahlt, könnte man sagen. So, das ist natürlich von Vorteil, weil dazwischen, wo nichts ist, wo keine Anforderung ist, wird eben kein Strahl hingeschickt und da ist die Feldstärke dann natürlich erstmal deutlich geringer. Natürlich in der Nähe und so, man kann da nicht wie so ein Bleistift irgendwo so einen Strahl da hinschicken, sondern das ist ein Öffnungswinkel, das kennt man von der Taschenlampe, dreht man vorne am Fokus und so, das ist dann so ein, umso weiter es weg ist, umso breiter wird er, aber umso schwächer wird er natürlich auch. Nur da, wo ich nicht hinleuchte, ist dunkel. Hier ganz genauso. Also diese Beamforming-Technologie kennt man ja ansatzweise auch schon von WLAN-Routern, dass man da mit mehreren Antennen immer auswählt, welche Antenne die beste ist zum Beispiel. Man schickt also definierte Pakete und sagt dem Empfänger, so sieht der aus. Und der sagt dann, okay, ist so. Und dann probiert man aus, mit welcher Antenne man die beste Verbindung hinkriegen kann. Im Prinzip ist das so ein Vorläufer davon, was bei dem WLAN gemacht wird. Aber das wird hier auch gemacht. So, die Strahlenbelastung, wo misst man sie denn jetzt? Da, wo im Moment kein Beam ist, da, wo ein Beam ist, muss man dann warten, wenn einer kommt oder wenn nicht oder wie? Es ist schwierig. Es ist alles sehr, sehr schwierig und komplex. Wir müssen es letztendlich abwarten, was passiert. Die höheren Frequenzen haben eine geringere Eindringtiefe. Wenn das künftig dann auf 60 GHz geht, das soll ja dann auch kommen, die haben eine noch geringere Eindringtiefe. Da dürfte es eigentlich gar keine Probleme mehr auf den Menschen geben, wenn man nicht mit 1000 Watt da drauf jagt. Aber da wird die Leistung auch noch geringer sein. Und wir müssen eigentlich abwarten, was passiert. Die ganz hohen Frequenzen sind, könnten wir vielleicht Probleme haben mit Schweißdrüsen oder Augen oder so. Aber es ist weiter in der Zukunft. Wir sprechen hier erstmal über 5G. Also, bis zu 3,7 Gigahertz haben wir genügend Forschungsergebnisse, um sagen zu können, dass wir nicht mit einer großen, unbekannten Gefahr rechnen müssen. Im Speziellen könnte es natürlich sein, dass wir an einer oder anderen Stellung irgendwelche noch nicht vorhersehbaren Wirkungen haben. Aber das muss man abwarten. Wir Menschen leben davon, dass wir Dinge tun, um voranzukommen. Und wenn wir merken, da muss man irgendwo nachdrehen, nachsteuern, dann ist es so. So, aber noch ein Grund, weswegen ich darüber spreche. Bei meinen ganzen Recherchen im Netz bin ich auf Meinungen gestoßen. Die haben mir nicht nur die Schuhe ausgezogen, die, eigentlich müsste ich nackt hier sitzen. So eine gequirlte Scheiße, wie da erzählt wird. Und wenn man dann dahinter guckt, das meiste lässt sich zurückverfolgen nach Russland. Die ganze Panikmache, die dort aufgebaut wird, kommt aus Russland. Entweder man kann es direkt erkennen oder über mehrere Ecken erkennen oder aufgrund von Texten, die hier und da und dort sehr, sehr ähnlich sind. Die Menschen werden gezielt aus Russland verunsichert in Bezug auf 5G. Man versucht also, sagen wir mal global, den Westen zu destabilisieren. Und deswegen versucht man mit diesen ganz natürlichen Ängsten, die der Mensch hat, jetzt kommt 5G, jetzt kommt was Neues und so, zu sagen, hier, eure Regierung nimmt euch als Versuchskaninchen und probiert dies und das und jenes. Das geht so weit, dass man sogar sagt, dass diese Stationen, die da aufgebaut werden, als Waffe verwendet werden können. Weil in den USA gibt es Experimente, dass man mit solchen Wellenfrequenzbereichen Menschen verbrennen könnte oder was weiß ich auch immer, zumindest die Haut verbrennen und sonst was. Vollkommener Schwachsinn. Mit 10 Watt auf einer Entfernung von ein paar Meter. Es ist gar nicht denkbar, es geht gar nicht. Es ist nur der Versuch, wirklich in der Bevölkerung eine Stimmung der Angst und des Misstrauens zu sehen. Nicht des normalen Misstrauens gegenüber irgendwelchen Politikern, die der Industrie hinterherlaufen, sondern nein, hier generell, unsere Regierung will uns dominieren und die verarschen uns, die benutzen uns als Versuchskaninchen und so weiter. Bitte, lest das mit Verstand, dafür habt ihr das Ding doch zwischen den Ohren. Lest das mit Verstand und alles das, was irgendwie ein bisschen komisch ist, genau wie bei einer E-Mail, die ihr irgendwo herbekommt von irgendjemandem. Sortiert es doch einfach aus. Es ist wirklich so. 5G brauchen wir nicht. Weil das will die Industrie haben. Später wird es vielleicht mal für uns kommen. Aber 5G ist für die Weiterentwicklung, für die Industrie wichtig. Gut, kann man geteilter Meinung sein, ob wir das so mittragen müssen oder nicht. Aber es kommt. Was für mich zwei Punkte sind, die zu bedenken sind. Einmal, da zu wenig Frequenzen da sind und UMTS im gleichen Frequenzbereich wie 5G arbeitet, sind jetzt schon einige Provider dabei, Frequenzen freizumachen und umzuschalten, dass man in diesem UMTS-Bereich kein UMTS mehr hat. Das wird abgeschaltet und umgeschaltet. Kommen natürlich neue Antennen und neue Verstärker hin auf 5G. Das heißt, UMTS wird ausgedünnt. Und überall da, wo wir mit ausgedünnten UMTS leben. Was macht mein Telefon da? Wenn ich irgendwelche Prepaid-Karten oder sonst was habe, die für LTE nicht freigeschaltet sind, dann fällt mein Telefon zurück auf GSM. Da kann ich mir also meine Internetverbindung in die Haare schmieren. Dann ist wahrscheinlich Trommeln fast schneller. Das ist im Moment noch nicht so signifikant, aber es kommt. UMTS, habe ich schon vor ein paar Monaten drüber berichtet, geht als erstes den Bach runter. Dann wird umgeschaltet auf LTE. LTE wird dann wieder vertraglich nur für bestimmte Verträge, die dann auch teurer sind als die Billigverträge da aus den 4-Buchstaben-Läden, freigeschaltet werden. Gut, im Laufe der Zeit wird sich natürlich dieses LTE auch in diesen Bereichen an Zugang schaffen. Okay, ist schon klar. Nur es wird erstmal so sein, dass wir weniger UMTS bekommen, wenn 5G aufgebaut wird. Und das ist die schlimme Geschichte. Und jetzt kommt noch eine ganz schlimme Geschichte. Wenn man ein klein wenig Verfolgungswahn empfindlich ist, dann könnte man natürlich sagen, wenn wir jetzt so viele neue 80.000 Funkmasten haben und dann vielleicht noch an jeder zweiten Laterne so eine kleine Büchse, Schuhkartongröße oder sowas, mit einem 5G Access Point, dann ist es natürlich ganz einfach, wirklich den Menschen metergenau zu verfolgen. Es werden ja heute schon Bewegungsprofile von der Polizei abgefragt. Wer ist wann wo, wo ist er gewesen, wo ist er hingegangen? So, und dann kann man es noch viel, viel präziser. Jetzt haben wir so alle paar Kilometer so einen Mast. Und da braucht man 3, 4, 5 Masten, um ungefähr zu bestimmen, wo befindet er sich so um 100 Meter rum genau oder sowas. Was man im Fernsehen sieht, dass sie da auf 5 Meter genau, alles Quatsch. So, man hat also da einen Bereich. Aber wenn ich jetzt alle 50 Meter an einer Laterne so einen Kasten habe, und habe dann auf der anderen Straßenseite vielleicht auch noch 1 oder 2, ja, dann kann ich schon runterkommen auf vielleicht 5 Meter und dann kann ich ein Bewegungsprofil erstellen, wenn ich will, egal wer ich ist, das wird ja dann irgendwo irgendeine staatliche Behörde sein oder sowas, um genau festzustellen, wer wann wo gewesen ist, wie schnell er gegangen ist, wie schnell er mit dem Auto gefahren ist, wie lange er sich aufgehalten hat und so weiter. Natürlich, aus dem Grund wird es nicht aufgebaut. Die Industrie will es ja für andere Sachen haben, will es ja zur Maschinensteuerung haben, für selbstfahrende Autos und so weiter. Aber die Möglichkeit steckt in diesem System drin. Und das ist das, was mir Angst macht. Nicht die Strahlung, weil da irgendwo ein paar Büchsen hingehangen werden und es ein paar mehr Felder gibt, die aber nicht gefährlich sind. Nee, nee, das bestimmt nicht. Aber andere technologische Möglichkeiten. Und muss mir wirklich überlegen, solange bin ich kein 5G-Telefon oder andersherum, solange wie es noch Telefone ohne 5G gibt, das wird es ja noch 5 Jahre mindestens geben, würde ich gern so eins haben, weil so nackt und so ausgezogen möchte ich doch nicht auf die Straße gehen. So viel zu unserer Technologie. Computertechnologie ist die Wurzel allen Übels, könnte man so sagen. Aber auch die Wurzel des Spaßes. Nur, wir müssen darüber Bescheid wissen. Wir müssen wissen, wie wir damit umzugehen haben. Wir müssen wissen, wo Gefahren lauern. Wir müssen wissen, wo wir von außen beeinflusst werden, in welche Richtung wir gedrängt werden sollen. Wir müssen informiert sein. Ich versuche immer ein kleines bisschen dazu beizutragen und mal sehen, wie viele Leute sich jetzt wieder darüber aufregen, die sich betroffen fühlen. Aber egal, das macht alles gar nichts. Wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ich sage meine Meinung frei. Und das ist nur meine Meinung, ist nicht die Wahrheit, was ich sage. Meine Meinung, meine Realität. Und ich arbeite aber gern mit daran, dass aus der freiheitlichen eine freie demokratische Grundordnung wird. Und es geht nur auf diese Art und Weise, dass wir alle informiert sind und verantwortlich entscheiden können. Also, am Schluss der Sendung möchte ich darauf hinweisen, dass über Ostern oder die Woche von vor Ostern bis nach Ostern steht aber auf der Shopseite, Thomas Ritter in Urlaub ist. Man kann zwar bestellen, aber kriegt nichts. Erst wenn er wieder da ist, gibt es das. Aber Thomas Ritter hat ein Problem. Er würde gern von jemandem, der eine freie Adobe Illustrator Lizenz hat, diese Lizenz kaufen, nicht klauen oder sonst was. Er braucht sie für seine Shopgestaltung und so weiter. Und das ist doch ein bisschen teuer, weil der Shop wirft ja nun nicht die Massen ab. Und er unterstützt ja dieses Hobby, was es ja eigentlich ist, dieses Projekt CC2TV mit seinen Aktivitäten. Und wenn also jemand irgendwo eine freie Lizenz hat, die er nicht benötigt, bitte melden, entweder direkt bei Thomas Ritter im Shop. Der hat ja seine Kontaktseiten da. Und shop.de oder über die Homepage kann man auch da drauf kommen. Bitte melden, es würde ihm sehr, sehr helfen, wenn er da ein bisschen weniger Geld ausgeben müsste, um eine neue Software zu bekommen. Ja, und dann könnt ihr auch gleich mal im Shop gucken, was ihr kaufen könnt. Es hilft natürlich auch, jeder Kauf. Und ich möchte mich ganz besonders bedanken. Ich habe ja letztens gesagt, dass die Werbeeinnahmen deutlich zurückgegangen sind und es sind einige gewesen, die haben versucht, da das auszugleichen. Die haben also da ein paar Spenden auf die Reise geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich toll. Yogi, ganz weit im Osten, ich habe die Spende bekommen und es reicht, wenn du nächsten Monat das neue Konto nimmst. Und alle, die noch auf die DKB etwas überweisen, es sind glaube ich nur noch zwei, die ihren Dauerauftrag da noch nicht geändert haben, bitte, auf der Homepage steht die COMDirect Kontonummer und Bankverbindung nicht mehr auf die DKB. Die wollen unser Geld nicht. Also gehen wir weg davon, bitte den Dauerauftrag ändern auf die COMDirect. Jo, das war's eigentlich jetzt für heute. Lange genug geredet und jetzt hoffe ich, dass wir das schöne Wetter behalten. Bis Ostern soll es mal ein bisschen kühler werden, ist aber egal. Und dass zumindest Ostern für alle die, die dann frei haben, ein wunderschönes Wetter ist. Ein wunderschönes Wochenende. Ich mache mich jetzt an die Arbeit, einmal das hier zu schneiden, damit es morgen, heute ist wieder Sonntag, bis es morgen Abend online steht. Und für nächste Woche, naja, da muss ich noch ein Video produzieren. Ein Thema verrate ich. Ich bin sehr oft gefragt worden, was das für ein Namensschild ist, das Leuchtende, was ich in Nettersheim gehabt habe, bei dieser Veranstaltung da so Raumpatrouille Orion. Das bringe ich natürlich in die Sendung rein und Thomas Ritter hat es auch gefallen. Der hat welche bestellt, sind noch nicht da. Ich habe heute Mitteilung von ihm bekommen. Er hofft, dass sie noch kommen. Mal sehen, vielleicht sind sie bis zur Sendung da. Aber da haben wir ja noch eine Woche Zeit. Allen Zuhörer Rinnen und Zuhörern, also alle zusammen, herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher. Eine schöne Woche und bis dann. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.